Dann herzlich willkommen. Noch zwei Vorlesungen, nur noch heute und nächstes Mal. Dann ist die schöne Zeit schon vorbei. Das schöne Wetter ist ja schon vorbei. Dann auch die schöne Zeit. Wir haben jetzt noch ein Kapitel vor uns und das ist das Thema Farbe. Und das wollen wir auch noch intensiv besprechen, weil das aus meiner Sicht vergleichsweise wichtig für Sie ist und für alles, was Sie dann an Computergrafik erzeugen werden. Beginnen wir mit einer einfachen Definition. Sie dürfen die getrost einmal lesen. Ich lese sie aber auch vor. Die DIN 5033, die deutsche DIN-Norm, also die sich mit Farbe befasst, sagt, Farbe ist diejenige Gesichtsempfindung eines dem Auge strukturlos erscheinenden Teiles des Gesichtsfeldes, durch die sich dieser Teil bei einäugiger Beobachtung mit unbewegtem Auge von einem gleichzeitig gesehenen, ebenfalls strukturlos angrenzenden Bezirk allein unterscheiden kann. Dass Leute so einen Blödsinn zusammenschreiben, ist ja kaum zu glauben. Ja? Aber es ist so, das ist also wirklich ein Zitat. Ich glaube, egal wie oft man das liest, am Ende hat man keine Ahnung, was Farbe ist. Man kann so ein paar Aspekte entnehmen. So, und das möchte ich aber ändern. Ich möchte, dass Sie am Ende wirklich wissen, was wir unter Farbe zu verstehen haben. Das Erste, was wir gleich lernen können, ist, Farbe ist ein sehr vielschichtiges Problem. Also wir müssen uns beschäftigen mit der Farbwahrnehmung, sowohl mit der Physiologie als auch mit der Psychologie. Da passiert eine ganze Menge hier. Im Grunde genommen, ohne dieses Ding und das Ding hier, gäbe es Farbe gar nicht. Sollten Sie dann wissen, warum das so ist? Wir müssen uns mit Farbordnungen auseinandersetzen, also auch mit subjektiven, mit Wirkungen auf den Menschen. Wir müssen last not least natürlich rechnen mit Farben. Also wir wollen Farben ja errechnen am Ende, also die berühmten RGBs oder irgendetwas anderes. Wir werden sehen, was das alles ist. Dazu müssen wir dann auch verstehen, wie Farben entstehen, wie man Farben mischen kann, wie man Farben messen kann im physikalischen Sinne und ein bisschen über Farbübertragung und Farbauswahl. Gerade am User-Interface ist das eben durchaus bedeutsam. Das ist ein riesiges Thema, was wir hier in Computergrafik im Ganzen dann in 6 Vorlesungsstunden behandeln werden. Und entsprechend umfangreich ist eben auch die Übersicht. Ich gehe das jetzt nicht mehr im Detail durch. Wir springen direkt rein und sagen, ja, was ist Farbe? Ganz, ganz wichtig, Farbe ist eine menschliche Empfindung. Okay. Was heißt denn das? Eben habe ich noch gesagt, wir müssen uns mit der Wahrnehmung auseinandersetzen. Jetzt spreche ich mit Empfindung. So. Sie müssen sofort Alarm schreien. Warum sagst du einmal dieses und einmal das? Was ist denn der Unterschied? Sie müssen es wissen, weil Sie haben nicht gefragt. Das ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Empfindung. Tja, dann sind Sie platt jetzt, ne? Nö, er weiß es doch, er will es nicht wissen. Okay, machen wir es einfach. Diesen ersten Schuss schenke ich Ihnen. Ich sage es Ihnen einfach. Sind beides Begriffe aus der Psychologie. Wir sprechen von Empfindungen, wenn es labormäßige, vergleichsweise einfache Reize sind. Ja, also die ich gut erzeugen kann, die präsentiere ich den Menschen und bestimme dann oder frage sie nach ihrer Empfindung. Okay. Während die Wahrnehmung durchaus auch bei komplexen Systemen oder komplexen Bildern funktioniert. Zum Beispiel Sie hier, Sie sind eine durchaus komplexe Wahrnehmung für mich. Okay? Also so ist der Sprachgebrauch aus der Psychologie nichts Schlimmes. Im Grunde genommen ist es immer die Frage, was kommt da hinten an in Ihrem Hirnkästlein? Und tatsächlich gibt es Farbe oder das, was wir Menschen als Farbe bezeichnen. Es ist eine wirklich menschliche Empfindung. Eine sehr ähnliche Empfindung haben nur noch Primaten. Die sind sehr ähnlich zu, also Menschenaffen, zu uns Menschen. Alle anderen Tiere nehmen den Reiz, das ist die zweite wichtige Frage, der Reiz ist das Licht, das reizt uns oder das reizt unsere Sehzellen, okay, und nehmen diesen Reiz anders wahr. Also Farbe ist nichts Universelles, nachdem die Physiker streben würden. Farbe ist eine Reaktion des Menschen auf den Reiz Licht. Okay? Wir nehmen Licht, bestimmtes Licht, gegebenenfalls als Farbe wahr. Oder wir werden nachher auch sagen, wir nehmen jedes Licht als Farbe wahr. Okay? Ohne unser Auge und ohne unser visuelles System, also auch die ganze anhängende Verarbeitung, gäbe es Farbe in dieser Form nicht. Gut. Also beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit Licht, weil das ist schließlich der Reiz, das Physikalische, was sich hoffentlich gut beschreiben lässt. Und tatsächlich lässt sich Licht relativ gut beschreiben. Physiker würden sagen, das ist eine elektromagnetische Strahlung, so, und damit wisst ihr alles. Okay? Wir wollen es trotzdem ein bisschen genauer anschauen, nämlich elektromagnetische Strahlung breitet sich wellenförmig aus. Und hier ist die Visualisierung einer Welle. Was ist das Charakteristikum? Einerseits schwingt es an einem Ort sinusförmig. Ja, wie Sie sehen, da an dem gelben Punkt. Andererseits, und ich hoffe, Sie haben auch die Empfindung oder die Wahrnehmung, dass es sich nach rechts fortpflanzt. Okay, das ist jetzt eine Elementarwelle. Die Ausbreitungsrichtung geht so. Und jede Welle hat dann eine Amplitude. Und jede Welle hat auch eine Wellenlänge. Die Wellenlänge ist in Meter der Abstand zwischen zwei maximalen Wellenbergen. Okay, das ist einfach die Wellenlänge. Das ist einfach tatsächlich eine Länge, die wir da messen können. Und das heißt, die bestimmenden Größen für eine Welle sind die Amplitude. Das heißt, wie intensiv ist es, wie hoch schlägt es aus. Die Wellenlänge, das ist ein örtliches Maß, und die Frequenz. Und schön für uns ist aber, dass die Wellenlänge und die Frequenz nü zusammenhängen, nämlich mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das ist alles Physik, das haben Sie sicherlich irgendwann schon mal gehört. Also Lambda mal nü, Lambda ist die Wellenlänge, mal nü ist die Frequenz. Das ist genau gleich der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das könnte man jetzt auch belegen und so weiter. Wir erinnern uns daran, dass das die Physiker uns so gesagt haben. Und siehe da, da haben die Physiker auch recht. Das Schöne ist jetzt, dass man so eine Welle, die wir ja eben so beobachtet haben, dass wir die sehr übersichtlich in einem Diagramm darstellen können. Und zwar, indem wir die Amplitude über der Wellenlänge darstellen. Wir müssen nämlich nicht Wellenlänge und Frequenz betrachten, denn die hängen ja eindeutig zusammen. Und zwar, Wellenlänge ist eben proportional, also Lambda ist proportional 1 durch Nü mal eben der Ausbreitungsgeschwindigkeit, das ist eine Konstante, also proportional. Das heißt, habe ich das eine, habe ich das andere auch. Also charakteristisch ist eigentlich nur eine Größe dann. Wir wählen Lambda und über Lambda, die Wellenlänge, da tragen wir eben auf die Amplitude. Und eine Elementarwelle, also eine so eine sinusförmige Welle, ist dann gekennzeichnet durch genau einen Punkt. Okay? In diesem Diagramm. Das hier ist die Amplitude A, aufgetragen. Und da haben wir genau diese Amplitude über Lambda. Und eine solche Welle ist genau ein Punkt in diesem Diagramm. Wir nennen trotzdem dieses Diagramm Liniendiagramm, weil auf, je nachdem, wie ich es darstelle, wenn ich es messe, auf dem Oszilloskop entsteht da eine Linie. Ja, und da haben die Leute eben den Namen Liniendiagramm geprägt. Obwohl Ihnen muss klar sein, dass es eigentlich der Punkt ist, nicht die Linie. Ja? Okay. Was ist jetzt natürliches Licht? Natürliches Licht ist eine Mischung von mehreren, vielen Elementarwellen. Das ist das, was wir kennen müssen. Und wie stellt sich jetzt natürliches Licht dar? In so einem Diagramm, werden wir gleich nochmal betrachten, ist eine Überlagerung von vielen solchen Elementarwellen, also hat es irgendein Spektrum. Also irgendetwas, meinetwegen hier ist es ziemlich null und hier hört es meinetwegen auch auf, das würden wir dann Spektrum nennen. Und was ist für uns überhaupt interessant, ist der Bereich des sichtbaren Lichtes, also von etwa 400 Nanometer Wellenlänge, Nanometer bis etwa 700 Nanometer. Diese elektromagnetische Strahlung nehmen wir Menschen mit unseren Sinnesorganen als Licht wahr. Und deshalb nennen wir das auch Licht. Sie sollten aber wissen, außerhalb dieses Bereiches gibt es viel andere elektromagnetische Strahlung, viele. Also insbesondere die mit den längeren Wellenlängen, das am nächsten liegenden ist Infrarot, also nach dem Rot kommend, ja, und das ist Wärmestrahlung. Das ist das, was Sie aus der Infrarotlampe vielleicht bei einer Muskelzerrung oder so als wohltuend empfinden. Das ist nichts anderes als Wärmestrahlung. Dasselbe kommt aber auch vom Kachelofen, dasselbe kommt von vielen anderen strahlenden Objekten. Ist aber genau dasselbe physikalisch, eben nur eine andere Wellenlänge als Licht. So, und das geht weiter, dann auch die technisch nutzbaren Wellen mit Radiowellen, Fernsehwellen und so weiter. Auf der anderen Seite wird es gefährlicher, weil eben energiereicher, muss man klar sagen. Und das ist dann die UV-Strahlung, das, was Ihnen so einen wunderschönen Sonnenbrand verspricht. Ne, dass die Wärmestrahlung auf der anderen Seite, das von der Sonne, haben Sie als wohltuend, als angenehm empfunden. Und das Ultraviolette, das ist der andere Teil des Spektrums, dann verbrennt Ihnen die Haut. Okay, und das geht nun sogar weiter, dann mit noch kürzeren Wellenlängen kommen wir zum Röntgen, zur Röntgenstrahlung und ganz extrem kurze Wellenlängen sind die radioaktive Gammastrahlung. Aber physikalisch eigentlich alles dasselbe, nur ein Parameter, nämlich die Wellenlänge, verändert. Für uns wichtig aber ist, dass in diesem Bereich des kurzwelligen, also des sichtbaren Lichtes, der sichtbaren elektromagnetischen Strahlung, also des Lichtes, da nehmen wir Licht unterschiedlicher Wellenlänge als unterschiedliche Farbe wahr, also wir Menschen. Und zwar das kurzwellige nehmen wir als blau wahr. Dann wird es ein bisschen länger wellig, dann haben wir Cyan, Grün, Gelb, Orange, Rot. Das Langwellige nehmen wir als rot wahr. Das ist einfach eine Beobachtung. Das macht unser visuelles System. Und genau das muss Ihnen klar sein. Das ist nicht physikalisch so. Es ist keineswegs so, dass man sagen kann, Licht der Wellenlänge 400 Nanometer ist blau. Quatsch. So, aber der Mensch nimmt Licht der Wellenlänge 450 Nanometer als blaues Licht wahr. Das ist die richtige Formulierung. Okay? Gut. So ist es. Und schön noch, diese Farben, die haben Sie in der Form und in der Anordnung auch alle schon gesehen. Es sei denn, Sie erklären mir jetzt hier glaubhaft, Sie hätten noch nie einen Regenbogen gesehen. Das sind natürlich genau die Farben des Regenbogens und die einzelnen Farben nennen wir Spektralfarben. Das ist übrigens eben auch dicht, das springt nicht. Es gibt nicht endlich viele Spektralfarben, sondern das ist ein kontinuierliches Spektrum, ja, von Farben oder von Wellenlängen und auch Farben. Ja, jetzt kommen wir mal wieder zu realem Licht. Ich meine, das ist ja auch reales Licht, aber spektrales Licht. Jetzt nehmen wir aber mal zum Beispiel weißes Licht. Und da hat der liebe Herr Newton dann einen Versuch gemacht, hat weißes Licht auf ein Glasprisma gestrahlt. Und siehe da, da hat er dann was beobachtet, nämlich dass dieses weiße Licht zerfiel, sich aufspaltete. Und zwar wurde das ein Rotanteil, also reingestrahlt hat er weißes Licht, aber ein Rotanteil wurde weniger stark abgelenkt als der Blauanteil. So dass sich dann tatsächlich, wenn er weißes Licht, reales weißes Licht einstrahlte, er es aufspalten konnte in einzelne Wellen. Auch wenn das unendlich viele waren, muss man natürlich sagen, aber er hatte schon den Eindruck, er kann es aufspalten. Und genau unser Freund Goethe wollte das überhaupt nicht wahrhaben. Also er hat gerade dagegen gekämpft. Ich meine, das ist heute eine Erkenntnis, die ich Ihnen so dargestellt habe, das als Welle, das als elektromagnetische Strahlung und so weiter. Sie müssen aber ganz klar sagen, weder Newton wusste, dass es in dieser Form Elektrizität gibt und elektromagnetische Strahlung und dass man das mit einer Welle modellieren würde. Auch Goethe wusste das nicht. Die konnten also diese Verbindung gar nicht herstellen. Und sie haben sich herzhaft bekriegt. Wir werden das gleich nochmal sehen. Also der Goethe war vollkommen entsetzt über das, was der Newton berichtete, nämlich dass man Licht zerlegen könnte und dass es eigentlich nur spektralfarbiges Licht gäbe, hat er postuliert, und dass Weiß eine Mischfarbe wäre. Also das war für Goethe überhaupt nicht so. Gut, heute wissen wir, das geht so, das setzt sich eigentlich ganz einfach zusammen. So ein bisschen Elektrotechniker sind Sie ja alle aus Ihrem Physikunterricht. Eigentlich ganz einfach, wenn man es erstmal weiß. Okay. So, was sind jetzt kontinuierliche Spektren? Und da habe ich Ihnen jetzt hier mal ein Beispiel hingemalt oder zwei Beispiele genau genommen, nämlich einmal ein reales Spektrum des weißen Lichtes, also gut, Sonnenlicht ist weiß-gelb, aber wenn wir das jetzt zur Mittagszeit beobachten, ist das relativ weiß und hat dieses Spektrum, also und unten diese Kurve. Ja, komm, können Sie das sehen? Ja, ne? Ja, genau, hat diese Kurve, also beginnt hier im UV-Bereich ist es weniger intensiv, hat dann so ein Maximum im Bereich von 500 bis etwa 600 Nanometer, dann gibt es hier so einen komischen Einbruch und kommt wieder hoch. Naja, so ist es halt, so können wir es halt messen. Ja? Da kommt es noch genau darauf an, wo wir messen, oberhalb der Atmosphäre, hier auf der Erdoberfläche und so weiter. Haben die Physiker alles gemacht, gibt Spektren, kann man nachgucken, steht in ja, Tabellenwerken. Für uns wichtig ist aber eins noch, wir können auch ein ideales weißes Licht definieren. Und ideales weißes Licht, sagen wir, ist energiegleich über den gesamten sichtbaren Bereich. Und wenn die Amplitude überall gleich hoch ist, dann haben wir auch die gleiche Energie. Also einfach gerade so eine Funktion würden wir als ideal weißes Licht bezeichnen. Aber wir sehen schon, hallo, viele mögliche Spektren, und zwar sehr viele, streng genommen sogar unendlich viele, können bei uns den Eindruck weiß erzeugen. Ja, so ist das. Und wir können es nicht unterscheiden, wir Menschen dann. Müssen wir herausfinden, woran das liegt. Beide Spektren oder theoretisch sogar sehr viele Spektren erscheinen uns gleich. Jetzt müssen wir den Schritt machen, um das zu verstehen, wie sieht das denn beim Mensch aus? Sehen wir so schöne Bilder, diese biologischen Bilder. Sie sollen uns hier jetzt aber nur grob lokalisieren. Also ist es ein Schnitt durch einen Augapfel. Das Licht tritt von hier ein, von rechts, geht durch die Hornhaut, durch die Linse, durch den Glaskörper, fällt es auf die Rückseite, hier auf die Innenseite dieser Hohlkugel, wenn Sie so wollen. Also es fällt auf eine Kugel, wird projiziert durch eine Linse, fällt auf eine Kugel. Und Licht, das waagerecht eintritt, fällt auch direkt hier in einen zentralen Punkt. Und in diesem zentralen Punkt, da ist ein Zapfenmosaik. Okay? Da gibt es also lichtempfindliche Sensorzellen. Ich will jetzt gar nicht so spannend machen. Es gibt sogenannte S-Rezeptoren. Das sind die für Short, die im Short-Bereich empfindlich sind. Das sind die Blau-Rezeptoren. Es gibt die Grün-Rezeptoren oder M für Medium. Und dann gibt es die L-Rezeptoren, die Long. Zumindest beim Menschen. Okay? Also wir haben drei Rezeptortypen. Die Anzahl dieser Rezeptortypen ist nicht identisch, ist verschieden. Blau haben wir nur etwa 10%, M haben wir fast die Hälfte und L in etwa gleich viel. Also, okay. Und diese Zapfen setzen Licht in Nervensignale um. Okay? Das heißt, wenn so ein Zapfen, und nicht Zäpfchen sagen, ja, also das ist wirklich was anderes. Das ist ein Zapfen. Okay? Wenn das mit Licht bestrahlt wird, dann reagiert es mit einem Spike, also mit einem Nervensignal. Und dann so. Und die normale Kodierung, ohne dass wir da jetzt darauf eingehen im Detail, ist, dass je intensiver es ist, umso höher frequent wird so ein Nervensignal. Ja, also die Spikes kommen dann häufiger vor. Aber das ist nichts anderes als eine Umkodierung. Okay? Gut. Und jetzt muss man gucken, wie das genau passiert. Und da gibt es dann Physiologen, die das ausgemessen haben, wie empfindlich die drei Zapfenarten sind. Und da haben sie diese relative Empfindlichkeit festgestellt. Das heißt, der Short-Zapfen hat sein Maximum an Empfindlichkeit bei 430 Nanometer, aber er ist eben rechts und links daneben auch noch ein bisschen empfindlich. Das heißt, strahle ich den mit 400 Nanometer an, und das sagen eben diese Kurven dann hier, dann komme ich eben dahin, dann muss ich eben, sagen wir mal, viermal so intensiv einstrahlen, damit er dieselbe Erregung hat, als wenn ich mit 430 Nanometer einstrahle. Das heißt, 430 Nanometer habe ich die maximale Empfindlichkeit, rechts und links daneben reduziert sich das dann gemäß der Kurve. Ja? Aber ich kann mit jeder Strahlintensität oder mit jeder Wellenlänge diesen Blaurezeptor zur Reaktion bekommen. Das muss einem klar sein. Ne? Das ist nicht nur 430 Nanometer, sondern bei 430 Nanometer reagiert er am empfindlichsten. Okay, Dasselbe gilt dann auch für grün, den grünen Rezeptor, und dasselbe gilt auch für den Rotrezeptor. Und hier sind die Kurven aufgezeichnet und der Rotrezeptor hat so eine interessante Eigenschaft, nämlich der ist ja auch im Blaubereich ein bisschen empfindlich. Ja, aber nur ein bisschen. Okay? Aber auch blaues Licht würde den Rotrezeptor leicht erregen. Also nicht leicht erregen, sondern erregen. Aber man braucht eben viel höhere Energien, um ihn zu erregen. Übrigens, diese Kurve zu ermessen, ist alles andere als trivial. Und ich postuliere Ihnen jetzt gleich, es gibt drei Rezeptoren. Ah ja, da gar nicht mehr lange rum. Gemessen hat man das erst, und zwar gerade den Blaurezeptor, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also nicht 1880, sondern 1980. Weil das Problem ist, es gibt natürlich viele Indikatoren. Man kann ein totes Auge eben untersuchen unter dem Mikroskop und kann rausfinden, welche Zellen reagieren für was, also welche Zusammensetzung hat diese Zelle genau, der lichtempfindliche Teil da drin, und kann die dann sortieren und kommt auch zu bestimmten Anzahlen. Aber diese Reaktion, diese Empfindlichkeit, kann man natürlich nur messen, wenn das Auge noch lebt. Okay. Menschliches lebendes Auge zu untersuchen, ist ethisch nicht so ganz einfach. Ja? Das heißt, das ist durchaus schwierig, da an diese Kurven zu kommen. Ja, weil man ja nicht ihnen mal das Auge rausnehmen kann, um es plastisch zu machen. Das mal gerade untersuchen und dann kriegen sie es zurück. Ja. Geht halt so einfach nicht. Gut, aber es ist gelungen, wir wissen das, so sehen die Empfindungen aus. Gut. Ja. Jetzt nochmal. Wie würden wir denn so etwas, diese Zapfen, wie würden wir denn diese Signale modellieren? Wir als mathematisch geübte Leute. Naja, es ist doch nichts anderes als für jeden Sensor, und jetzt nennen wir den Short-Sensor mal blau, den Medium-Sensor nennen wir grün und den langwelligen Sensor nennen wir rot, ganz einfach, weil sie da am empfindlichsten sind. Sehen Sie, daraus entsteht dieses berühmte RGB. Gut. Was sind das denn für, mathematisch gesehen, für Entitäten? Es ist ein Nervensignal. Okay, ja. Es ist was? Ja, positiv, ganzwertig, muss gar nicht sein. Ja, ist ein Vielfaches einer Minimal, aber naja, wir sagen einfach, ist eine reelle Zahl. Aber ist ein Element der reellen Zahl. Gut, und es ist positiv. Element der reellen Zahlen. Und das auch, okay, ja, und das auch. Und was haben wir dann? Wir haben einen dreidimensionalen Vektor. Okay, also das ist Element aus R hoch 3. Okay, das ist ja schon mal schön. Also können wir wahrscheinlich mit der ganzen linearen Algebra auf die Farbrechnerei losgehen, weil es einfach ein dreidimensionaler Vektor ist. Okay, das ist schön. Aber jetzt bringen wir das mal mit diesem Spektrum zusammen. Das heißt, irgendwie wird durch diese Art des Abtastens, wir tasten ja das Spektrum ab, das Spektrum des sichtbaren Lichtes, und zwar mit diesen Abtastkurven. Ja, jetzt betrachten Sie die rote, die grüne und die blaue Linie mal einfach als Abtastkurve. Wir haben ja auch gesagt, auch das Bildabtasten im Ort, das geht jetzt hier zwar über die Wellenlänge, aber das im Ort ist ja auch nicht auf einem Punkt. ist ja auch nicht unbedingt so, dass immer rechteckig abgetastet wird mit so einer Apertur, sondern es kann natürlich auch so eine Apertur sein. Und wir haben das ja beschrieben mit, ja. Und jetzt interessanterweise können Sie genau dieses Abtasttheorem eben auch auf Farben anwenden. So beschreibt es Ihnen in der Regel aber kein Buch, wenn man nicht davon ausgeht, dass Sie Abtastung verstanden haben, bevor Sie sich mit Farben beschäftigen. Aber es ist nichts anderes als eine Abtastung des Spektrums. Das leisten Ihre Sehzellen in der Makula. Okay. Aber was wird da gemacht? Was steckt denn hier drin? Wie können denn Spektren aussehen? Naja, das ist ein Funktionenraum, ne? Jede beliebige Funktion wird jetzt auf einen dreidimensionalen Vektor abgebildet. Und jetzt kann man sich noch fragen, als mathematisch Geschulter, welcher Raum ist denn mächtiger? Also enthält mehr, von der Anzahl her, mehr Entitäten als der andere. Und da stellen Sie fest, dass der Funktionenraum viel, viel mächtiger ist als der dreidimensionale Vektorraum. Ja? Sie wissen ja, dass nicht alles gleichmächtig sein muss. Das heißt, es gibt viel, viel, viel mehr Funktionen oder Spektren als dreidimensionale Vektoren. Und das Ergebnis ist, zwangsläufig müssen mehrere Spektren auf eine Empfindung abgebildet werden. Es geht gar nicht anders. Vollkommen undenkbar, dass es anders wäre. Also, darüber, dass das Weiß jetzt mehrere Spektren hat, dürfen wir uns gar nicht wundern. Auch das Rot kann mehrere Spektren haben. Denn es sind immer unterschiedliche Reize, die natürlich genau mit diesen Abtastkurven abgesampelt, also abgetastet, genau denselben Wert ergeben. Und zwar ganz genau denselben. Okay. Halt eigentlich schön, was wir alles so gelernt haben, können wir jetzt so wunderbar hier einsetzen und das funktioniert einfach. Wir beschreiben das einfach als Abtastung und gut ist. Alles in Ordnung. Gut. Jetzt kommen wir nochmal zur Farberzeugung. Wir modellieren es jetzt mal mit entweder mit Linienspektren, die ja eigentlich nur einzelne Punkte sind, ja? Aber weil darüber integriert wird, mit dieser Gewichtungsfunktion, ja, wird es zu einem reellen Wert. Und wir können als Menschen gar nicht unterscheiden, ob es so angeregt wird mit Linienspektren oder mit kontinuierlichen Spektren. Übrigens, viele Lampenarten hatten auch Linienspektren oder haben auch Linienspektren. Also verschiedene Lampen haben kein kontinuierliches Spektrum. Die Glühlampe, die hat ein kontinuierliches Spektrum. Okay? Aber viele andere Gasentladungslampen haben Linienspektren. Und zwar mehrere, damit sowas Ähnliches wie Weiß entsteht. Weil meistens möchten wir weißes Licht erzeugen. Nicht immer, aber meistens. Gut. Das heißt, es kann ein solches Linienspektrum sein und tatsächlich solche Linien ergeben so ein Oliv da. Okay? Ähnlich, aber nicht gleich, kann ich es auch mit solchen idealen blauen Spektren, grünen Spektrum, roten Spektrum machen. Und warum kann ich das eigentlich so machen? Naja, weil ich Licht einfach so addieren kann. Okay? Und zwar addiert es sich, wenn ich zwei Lichtquellen habe, für jedes Lambda. Addieren sich einfach die Werte. Ja? Denn wenn ich zu irgendeiner Welle eine zweite Welle, die jetzt meinetwegen kleiner ist, dazu addiere, ja, also einfach zweimal draufstrahle, zwar zur gleichen Zeit, ja, dann habe ich halt eine Farbmischung erzeugt. Und zwar eine additive Farbmischung. Denn Licht addiert sich. Ganz einfach nach unseren Regeln. Das heißt, für jeden Wert von Lambda addieren wir das und so würden wir das machen. Und das ist die additive Farbmischung. Gut, wie kann ich das jetzt erzeugen? Okay, besprechen wir erst gerade die Grundregeln. Damit wir das dann möglichst gut sehen, gar kein Licht vorhanden. Ist welche Farbe? Naja, wissen Sie, Nacht, kein Licht vorhanden, kein Mond, kein Stern, keine Sonne, das ist schwarz. Das nehmen Sie auch alle, nehmen wir alle als schwarz wahr, das ist halt so. So. Dann haben wir diese drei Grundfarben, Rot, Grün und Blau. Okay. Und wenn die alle drei strahlen, dann ist es weiß. Das ist das Gegenteil von schwarz. Weiß, okay. Und, werden wir jetzt gleich noch sehen, diese Rot, Grün und Blau, die werden wir so wählen, dass die Summe dann tatsächlich weiß ergibt. Okay. Das ist also eine echte Überlagerung und das findet eben hier so auf so einem Monitor eben auch statt. Nur, gut, ich glaube, da habe ich jetzt auch noch Bilder zu. Es kann eben sein, dass ich drei Taschenlampen nehme. Der eine ist eine rote, eine grüne und eine blaue. Und es ist zwar ein bisschen schwierig, die zu positionieren mit zwei Händen, aber könnte ja sein, dass Sie noch einen Kollegen haben, der Ihnen hilft. Dann strahlen wir mal. Und wenn ich rot und grün so anstrahle, dann sehen wir, dazwischen entsteht gelb. Die Mischfarbe ist gelb. Können wir einfach beobachten. Und jetzt gehe ich noch her und nehme noch einen blauen dazu oder nehme zunächst erstmal zu dem roten blauen und dann sehe ich dazwischen, da entsteht ein Lila, was wir jetzt vornehm Magenta nennen. Übrigens nicht seit der Telekom, seit der Gründung der Telekom, sondern die haben das geklaut, diesen Begriff, nicht umgekehrt. Das nennen wir Magenta, diese Farbe, nicht Lila. Lila ist ein Modefarbname. Okay, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. So, und jetzt machen wir das andere auch, nehmen wir den gelben noch dazu und siehe da, tatsächlich in der Mitte entsteht weiß. Das ist einfach dieses drei Taschenlampen mit farbigem Licht aufeinander strahlen. Und das sind die Ergebnisse und zwischen Blau und Grün die Farbempfindung, die wir da haben, ist Cyan. Okay? Bitte?
Das ist weiß.
Das hier unten? Ja, das der. Also bei mir ist es hier schön. Bitte? Rot, Grün, Blau. Und Blau und Grün ist Cyan. Es ist sehr hell hier, ja, wenn Sie es ein bisschen dunkler machen, wird es kräftiger. Okay, und hier, nur hier in der Mitte ist wirklich weiß. Okay, das hat übrigens auch Newton rausgefunden und das hat dem Goethe gar nicht gepasst. Ja? Also, dass das Weiß nur eine Mischung von drei Grundfarben sein sollte, das fand Goethe im Ganzen überhaupt nicht einsichtig. Okay, ist aber so. Aber für uns gut ist, wir können es auch so machen. Wir können, was ich jetzt hier gemacht habe, ist mal, ich habe mal diese Farbflächen hier, das sind eigentlich Rechteckkästchen, ja, habe ich immer kleiner gemacht. Ja, und Sie sehen, wenn sie klein genug sind, dann können Sie das nicht mehr auflösen und dann haben Sie dieselbe Farbempfindung oder ungefähr dieselbe Farbempfindung, als wenn ich da direkt eine Mischfarbe eingebe. Ja? Das heißt, sind die Flächen klein genug, entsteht dieses hier, das hier Und ich kann das eigentlich nicht mehr unterscheiden. Es ist nicht hundertprozentig identisch. Übrigens funktioniert das überall, also auch bei dem Gelb habe ich da Gelb genommen? Grün. Nein, Grün habe ich ja genommen, natürlich. Grün und Blau und Grün und Rot. Und immer entstehen diese Farbmischungen. Und das würden wir jetzt simultane Erregung nennen. Also kleine, und das ist eigentlich das, was wir hier auf dem Monitor haben, ganz kleine Farbflächen, die wir nicht mehr auflösen können, ergeben dann eine Farbwirkung, obwohl sie elementar da sind. Es lohnt sich auf jeden Fall mal so einen LC-Monitor mit der Lupe zu betrachten. Einfach mal eine Lupe draufhalten zu Hause. Okay? Dann werden Sie diese kleinen Farbflächen sehen. Genau so werden unsere Farben auf unserem Monitor erzeugt. Gut. Ist aber keine Überraschung für Sie. Vielleicht ist das eine Überraschung. Man kann das Auge auch sonst noch austricksen. Und zwar dadurch, dass man nacheinander Rot und Blau meinetwegen einschaltet. Ja, also erst eine rote Lichtquelle, dann eine blaue Lichtquelle. Habe ich eben auch mal versucht hier, und manchmal läuft es ganz gut, zu machen. Sehen Sie es hier unten? Da werden jetzt einfach Rot und Blau ausgetauscht und das ist nicht ganz gleichmäßig, diese Animation, die PowerPoint da liefert. Aber es funktioniert auch, also sukzessiv nacheinander kann man die Farben auch präsentieren und wir kriegen trotzdem einen Farbeindruck. Ja, das macht PowerPoint. Also,
was wäre die optimale Frequenz?
Wann die Fusion beginnt. Also wann es...
Wann wir es nicht mehr wahrnehmen können, dass es zwei verschiedene...
Genau. Ja, also ich würde sagen, das liegt bei 30, 50 Hertz irgendwo so, dann können Sie es garantiert nicht mehr sehen. Oft funktioniert das wahrscheinlich schon bei 8 bis 10 Hertz, also 8, oder sagen wir mal, viermal pro Sekunde die eine Farbe zeigen, viermal die andere. Es geht schon zusammen. Ja. Okay. Also auch das funktioniert. Auch so könnten wir einen Bildschirm bauen, der mal nur rot, mal grün, mal blau zeigt. Ja. Wollten Sie was sagen? Na gut, okay. So, ja, und das sind eben die technischen Lösungen. Oben sehen Sie die Elementarfarben bei einer Kathodenstrahlröhre. Und da unterscheiden wir Delta-Maske oder Streifenmaske, Triniton-Maske. Besprechen wir jetzt nicht im Detail. Im Prinzip ist das nachgebildet bei den TFTs. Also bei den diskreten Displays, bei den LC-Displays. Und die gibt es auch in unterschiedlicher Form. Vertical Stripe gibt es. Es gibt auch oft, dass man zwei, also mehr grüne Pels, sagt man dann oft, anstelle von Pixels. Ja, um ein Pixel brauche ich ja mindestens drei Pels, also drei elementare Farbflächen. Aber dann nimmt man auch oft vier. Und zwar zwei Grüne, also von den Grünen hatte ich doppelt so viel, weil da sind wir auch sehr empfindlich, wir Menschen, also um das zu erzeugen. Gut, also gibt es unterschiedliche Varianten, wie man das macht, aber so werden technisch die Farben erzeugt. Und hier sind auch mal die Farberzeugung, also dieses Farbtestbild kennen Sie wahrscheinlich alle aus dem Fernsehen. Und da sehen Sie dann nochmal wieder, welche Röhren an sind. Rot, Grün und Blau ergibt Weiß, Rot und Grün ergibt Gelb, Grün und Blau ergibt Cyan und so weiter. Und dann kann man das auch nochmal wieder nach der Helligkeit, das ist jetzt eine Empfindung, da kommen wir gleich nochmal drauf, ordnen. Das ist eine. Und dann kommen wir zu dieser Reihenfolge. Und das wird also allgemein als Test Farbbalken benutzt. Gut. Aber aufgepasst, bei Monitoren müssen wir immer die Gammaverzerrung betrachten, und zwar bei jeder Kanone, also bei Rot, Grün und Blau oder eben auch die nachgebildete Gammaverzerrung in einem LCD-Display. Wir gehen nicht auf die Details ein. Aber nochmal, es ist wichtig, dass die abgestrahlte Helligkeit nicht linear ist zu dem angelegten, im Bildspeicher stehenden Wert, sondern dass da eine Exponentialfunktion drinsteckt und dieses 1 durch Gamma ist kennzeichnend dafür. Das heißt, der Monitor strahlt immer so ein bisschen träge ab, gemäß dieser Kurve. Wenn wir es korrigieren wollen, und das tun wir üblicherweise, müssen wir diese Korrekturkurve benutzen, um wieder eine lineare Darstellung zu bekommen. Besprechen wir jetzt nicht. Also haben wir teilweise schon besprochen, besprechen wir jetzt nicht im Detail. Okay, also additive Farbmischung, grün und rot gibt gelb. Okay, aber wenn ich das in meinem Farbkasten mache, wie ist das denn da? Grün und rot. Okay. Okay. Da passt das nicht. Da ergibt es eine andere Farbe. Oder auch, ich kann ja auch gucken, blau und grün. Okay, das könnte im Farbkasten tatsächlich auch so etwas wie Cyan ergeben, sowas. So ein Blaugrün, ne? Im Farbkasten. Richtig, das ist ein Prinzip, die Farben werden immer dunkler. Was meinen Sie, warum wir auf weißem Papier malen? Ja, das ist genau der Grund. Das heißt, wir haben eine gute Hintergrundfarbe und die ist weiß. Aber was ist denn das Prinzip bei dieser Art von Mischung? Naja, das machen wir uns einfach dadurch klar, dass wir sagen, okay, weiß, wir nehmen als Hintergrundfarbe weiß und bestrahlen das weiße Blatt eben auch mit weißem Licht. Und dann sagen wir, naja, näherungsweise sei das mal ideal. Ideal weißes Licht. Das heißt, sieht so aus, von 400 Nanometer bis 700 Nanometer haben wir dieses Spektrum. Und jetzt kommt er her mit seinem Malkasten und malt da rot drauf. Okay? Rot. Er malt hier rot drauf. Was muss denn ein rotes Pigment aus dem Spektrum wegnehmen? Ja? Genau, alles blau und alles grün. Das heißt, es muss als Filter wirken und muss diesen Anteil idealerweise auf Null setzen und nur den roten Anteil durchlassen. Und tatsächlich genau das tut es auch. Okay? So, prima. Und dann haben wir das Spektrum. Und unser Auge wiederum reagiert auf dieses Spektrum dadurch, dass es eine Farbe Rot wahrnimmt. So. Und jetzt gehen wir her und genau das, dieses Ausblenden, das ist so etwas wie eine Subtraktion. Okay? Ich ziehe ja was ab. Dieses rote Pigment zieht etwas ab. Okay, ja, das kann ich dann so eben auch modellieren und dann komme ich eben hier, kann ich das auch systematisch untersuchen für alle Fragen und ziehe immer etwas ab. Okay, und das funktioniert durch Farbstoffe, die wir Pigmente nennen. Okay, und deshalb nennen wir das subtraktive Farbmischung. Und das kann ich ganz systematisch untersuchen und kann mich dann auch fragen, was sind denn die idealen Grundfarben. Sie alle wissen das inzwischen, weil Sie alle für Ihren Tintenspucker schon mal Tintenpatronen gekauft haben. Okay? Das ist nicht so für Kunstlehrer. Darüber sprechen wir gleich mal. Okay? Aber was würden wir denn? Wir ziehen immer etwas ab. Und das wäre jetzt ein rotes Pigment. Und was wir da sehen ist, wir haben ziemlich viel, hat Ihr Kommilitone richtig gesagt, nämlich alle Blauanteile und alle Grünanteile. Wir haben ziemlich viel gleich rausgenommen. Und wenn Sie die einmal rausgenommen haben, geht es nicht wieder zurück. Ja? Also so ein Rotpigment ist schon etwas, was sehr massiv wirkt aufs Spektrum. Und dann gehen wir doch lieber her und nehmen sehr selektiv, möglichst selektiv wirkende Filter. Und wenn wir uns so ein Spektrum anschauen, das heißt hier, wo nur dieser Teil rausgenommen wurde, in der Mitte, und dann gucken, welche Farbe hat das Ding denn? Das heißt, wie empfinde ich so etwas? Ja, das ist halt Magenta. Und die Kunst ist, möglichst selektiv etwas rauszunehmen. Rot ist brutal. Sie kriegen nie wieder, selbst egal, was Sie jetzt hier rüberlegen als nächsten Filter, also wenn Sie sich so vorstellen, Sie haben hier einen Rotfilter, da kriegen Sie diese spektralen Farben nie wieder rein. Sie können nur noch aus diesem Spektrum was rausnehmen. Und das ist nicht gut. Okay? Denn was Sie ja wollen ist, möglichst selektiv etwas rausnehmen, also um so ein erzeugendes System zu haben, und dann durch anteiliges Mischen, nämlich dass Sie sagen, okay, das ist, was weiß ich, eben kein Rotfilter, das ist ein Gelbfilter, und jetzt sagen wir mal 70%, das heißt, der lässt 70% des Lichtes durch, aber nur im Gelbbereich. Okay? So können Sie sich jetzt unterschiedlich Filter vorstellen, die Sie hintereinander legen. Und zwar ein Gelbfilter und meinetwegen einen Magentafilter und einen Cyanfilter. Einfach so hintereinander und können auf diese Art und Weise Farben mischen. Und genau das passiert bei lasierenden Farben, das heißt bei Wasserfarben zum Beispiel. Das heißt, Sie malen übereinander diese Schichten oder Sie vermischen die Farbkörper. Aber Achtung, das sind unterschiedliche Mischprinzipien. Wir subsumieren die, weil die Wirkung sehr ähnlich ist, alle unter dem Oberkapitel subtraktive Farbmischung. Aber streng genommen ist das eine Multiplikation, eine multiplikative Mischung. Denn dieses Abziehen können Sie eben auch durch Multiplikation bei jeder Wellenlänge machen. Okay? Ist aber ein bisschen ein anderes Prinzip. Können Sie auch sagen, okay, wenn Farbpartikel nebeneinander liegen, dann ist das eher eine Multiplikation. Dann wirkt der eine als auch der andere. Wenn Sie einmal rot abgezogen haben, geht gar nichts mehr. Also wenn Sie mit einem Rotfilter diese Anteile alle rausgenommen haben, auf Null gesetzt haben, dann können Sie die nie wieder erzeugen. Da können Sie hinterschalten, was Sie wollen, die entstehen nicht mehr. Gut, darum ist das, sollte man streng genommen zwischen der subtraktiven Mischung, dem Abziehen, und der multiplikativen Mischung unterscheiden. Aber die dumme Allgemeinheit begreift das nicht und unterscheidet da auch nicht. Und die Phänomene sind nicht so offensichtlich, weil es keine idealen Pigmente gibt, mit denen wir herumspielen, sondern die haben alle irgendwie, was weiß ich, so ein Rotpigment hat irgendwie so ein Spektrum, also so eine ja, so ein Spektrum. So eine Durchlasskurve, wenn Sie so wollen. Gut. Warum nicht? Ja, weil man historisch, gerade in der Malerei, das so nicht betrachtet hat. Sie können sich ja jetzt überlegen, was sagt Ihnen der Kunstlehrer, was sind die Grundfarben? Also normalerweise macht man das im Kunstunterricht, dass man eben sagt, okay, wir wollen reduziert mit wenigen Farben malen.
Hm?
Alle sechs Farben, aber muss ich in der Malerei immer mit sechs Farben malen? Das ist genau seine Beobachtung. Der Punkt ist... Ja, aber wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, wie viele Farben brauche ich mindestens? Das ist ja eine wichtige Frage. Sie wollen ja in Ihrem Drucker ja, nicht beliebig viele, also nicht 8 oder 10 Farben haben, nach Möglichkeit nicht.
Antwort habe ich ja gesagt. Wir haben 3 Rezeptoren und 3 Farben ist genug.
Ganz genau. Und zwar, das sind die am selektiv wirkendsten Farben. Das wären die optimalen Farben. Okay? Bitte?
Auch zum Mischen vor allem.
Auch zum Mischen vor allem, ja. Denn ich kann jetzt, ich kann zum Beispiel Magenta und Gelb mischen. Subtraktiv, was kommt da raus? Magenta lässt durch kurzwelliges und langwelliges Licht und Gelb lässt durch nur mittelwelliges und langwelliges Licht. Also was bleibt über? Nur langwelliges Licht. Er gibt Rot. Okay, ich kann also Rot erzeugen. Rot brauche ich nicht im Idealfall als Primärfarbe, als Grundfarbe. Ich kann Rot erzeugen. Ihre Beobachtung, es wird immer dunkler, ist richtig. Rot ist dunkler als Gelb und ist dunkler als Magenta. Also so ein knalliges Magenta, ja.
Das hat immer genervt im Kunstunterricht, wenn man dann einmal so angemischt hat, dann muss man immer so mit Weiß noch nachhauen.
Ja. Aber das liegt daran, dass die Pigmente nicht ideal sind. Es gibt keine idealen Pigmente. Also solche Pigmente, die ich hier habe, gibt es nicht. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, was dazu führt, warum wir in unserem Drucker mit Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz drucken. Weil wenn wir all diese Pigmente, also auch Magenta, wenn Sie die zusammenführen, kommt dann als Druckergebnis Schwarz raus? Leider nicht. Es kommt so ein sehr dunkles Braun raus.
Hm?
Das ist noch ein anderer Aspekt, ja, ja, genau. Aber genau den besprechen wir jetzt auch. Aber wir stellen erstmal fest, es gibt keine idealen Pigmente. Wären es ideale Pigmente, wären das die idealen Grundfarben. Ja, so ist es einfach. Und zwar deshalb, weil sie selektiv ausblenden und wenn sie breit genug sind, jeweils für sich, eben auch kein anderes Pigment behindern, sondern genau wie, sie könnten alles rausnehmen, das wäre schwarz, dann muss ich alle 3 Pigmente benutzen. Und sie können auch sonst möglichst selektiv rausschneiden. Also das muss man verstanden haben. So, und da kann man genau diese Regeln aufstellen und Sie sehen da, siehe da, wir erzeugen Rot durch Magenta und Cyan, Blau durch Gelb und Magenta, Grün durch Gelb und Cyan und Schwarz dadurch, dass wir alle aufdrucken. So, jetzt kommen die Sparbrötchen. Es gibt mehrere Gründe, von diesem dreidimensionalen Farbraum in einen vierdimensionalen überzugehen. Der erste ist, ich möchte, also schwarz kommt relativ häufig vor bei gedrucktem Text. Warum? Naja, weil wir typischerweise zum Lesen, also unsere Schrift in schwarz haben möchten, also einen sehr hohen Kontrast zum weißen Papier. Weiß ist nun mal die Hintergrundfarbe. Okay. Das zweite ist, gerade die Farbe, die am häufigsten vorkommt, muss ich immer dreimal meine teuren Pigmente aufbringen. Dabei haben wir so ein günstiges Schwarz-Farbpigment. Was ist das wohl? Ein Pigment ist nichts anderes als Ruß. Ruß ist das Schwarzpigment. Und es ist nur ein Business Case, dass der Schwarztoner immer auch sehr, sehr teuer ist. Er ist es eigentlich nicht, er ist nur Ruß. Aber solange die Leute das nicht so genau wissen, kann man es denen ja auch teuer verkaufen. Und es keine Konkurrenten gibt, die das Spiel kaputt machen, ist das auch in Ordnung. Okay. So, das heißt, wir gehen von einem dreidimensionalen Raum, RGB, über oder, das ist dann äquivalent zu Cyan, Magenta und Yellow, wir schauen uns das gleich an, gehen wir jetzt über in einen Raum Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz. Meistens sagen wir für Schwarz nicht S, sondern Key, also Schlüssel, und der wird benutzt. Und das wollen wir uns gerade anschauen, wie das gemacht wird. Das wird so gemacht, dass, wenn Sie sich die Grundregeln jetzt anschauen, dann kann ich aus RGB-Farben sehr einfach übergehen zu Cyan, Magenta, Yellow. Und zwar, indem ich gerade immer von 1 subtrahiere. Das heißt, denken Sie hier an dieses Spektrum und ich subtrahiere, deshalb subtraktive Farbmischung, genau den Rot-, Grün- oder Blau-Anteil und komme zum Cyan, Magenta, Yellow-Anteil. Okay? Ganz einfache Matrix-Operation. Kann ich auch wieder umdrehen. So. Jetzt gibt es aber mehrere Gründe, zusätzlich Schwarz reinzubringen. Und ich erzähle Ihnen jetzt eine einfache Methode, die das Prinzip darstellt. Noch einmal, warum wollen wir Schwarz benutzen? Einmal aus Kostengründen. Häufig zu druckende Farbe ist Schwarz. Und ich hätte eine ganz günstige schwarze Farbe, nämlich Ruß, würde ich gerne benutzen, will aber gleichzeitig Farbdruck ermöglichen. Gut. Dann überlege ich mir Folgendes. Achso, das ist der eine Grund, Sparsamkeitsgrund. Das zweite ist, wenn ich drucke, ist das vom Prozess her unschön, dass ich ins Nasse drucken muss, drei Farben übereinander. Nämlich Cyan, Magenta, Yellow. Das heißt, was passiert da? Das Papier lokal würde sich wellen. Kennen Sie alle auch aus dem Kunstunterricht. Zu viel Wasser drin, wälzt sich das Papier. Manchmal, wenn man Glück hat, trocknet das wieder weg. Aber im Prozess, hohe Geschwindigkeit fahren, ist das natürlich unschön. Okay? Und jetzt gibt es eben folgende Operation. Ich überlege mir, ich muss, um meine gewünschte Farbe Cyan, meine gewünschte Farbe, egal was das jetzt ist, muss ich 50% Cyan drucken, 25% Magenta. Sie können auch jede beliebige andere Variante jetzt nehmen. Und meinetwegen 70% Gelb. Jetzt ist die Idee, Cyan, Magenta, Yellow zusammen, wenn das alles jeweils 100% wären, würde was ergeben? Schwarz. Wenn ich jetzt aber das Minimum bilde, nämlich diese drei Farben, was ist das? Das ist ein helles Grau, nämlich 25% schwarz. Und für schwarz sagen wir typischerweise Key. Dann muss ich da nur noch drauf drucken, um jetzt das Gleiche zu erzeugen, nochmal 25% Cyan und 70, und weniger 25 ist 45% Yellow. Und habe dieselbe Farbe gedruckt. Und habe einen riesen Vorteil, denn egal wie Sie das jetzt konstruieren, ich muss maximal zweimal vollständig übereinander drucken. Nicht dreimal. Also voll gesättigt. Nein, nicht dreimal. Zweimal. Was war Ihr Beispiel? Was soll ich machen? Also das ist 25 plus 25 plus 45. Das ist 1,45. Okay? Mehr habe ich hier nicht gedruckt. Hätte ich das gedruckt, hätte ich 50 plus 25 plus 70, oder mache ich da mal 75, das ist ja egal, ja, sind 1,5. Jetzt muss ich nur drucken, also auch 1,5, ja. Es bleibt das Gleiche. Also ich habe an der Stelle keine Einsparung. Aber das Maximum, was kann überhaupt auftreten? Was ist maximal? Zweimal übereinander drucken. Klingt, versteht man nicht gleich. Nee, machen Sie ein Beispiel. Machen Sie irgendein Beispiel, was Sie meinen, was nicht funktioniert. Es gibt es nicht. Darum können Sie jetzt zwar überlegen, aber Sie finden es nicht. Das Maximum ist zweimal übereinander drucken. Sie glauben das immer noch nicht. Ja, ich habe mir keinen Beweis dafür überlegt. Okay. Aber das Prinzip ist verstanden, oder? Okay. Genau. Und so druckt man im Tintenspucker, aber auch im Farblaserdrucker. Ist alles dasselbe. Also CMY, die Angabe CMY und die Angabe RGB sind absolut äquivalent. Wir machen eine Umkodierung in ein vierdimensionales System und auch das geht. Und wir haben bestimmte Vorteile, die wir eben besprochen haben. Okay, gut. Ja. Das waren die Gegenüberstellungen nochmal, damit es Ihnen klar ist. Aber wenn wir jetzt genau nachschauen, das heißt in der Realität, zum Beispiel das nächste Mal, wenn Sie jetzt rausgehen, gehen Sie ganz nah mal an einen Poster heran. Da werden Sie doch ein paar Überraschungen sehen. Nämlich schauen Sie mal, dieses grüne Fleckchen da mit dem weißen im Auge habe ich rechts raus vergrößert. Ja? So, ja, und Sie sehen da die Primärfarben. Wunderbar. Aber was sehen Sie noch? Sie sehen einerseits, dass Sie tatsächlich, das sind ja lasierende Farben, auch Überlagerungen haben, also so etwas. Aber Sie sehen die Farben auch rein. Das wäre jetzt eine additive Farbmischung. So wie wir es eben gesehen haben, kleine Farbflächen nebeneinander, ist eine additive Mischung. An den Stellen, wo es sich überlagert, ist es subtraktiv. Das heißt streng genommen eine multiplikative Mischung, aber der Volksmund spricht ja immer von subtraktiven Mischungen. Okay? Da sehen Sie die Überlagerungen. Okay? Also, es ist etwas, die Realität ist viel schlechter als die Prinzipien, die wir hier besprochen haben. Und tatsächlich hat genau dieses eben auch deshalb einen eigenen Namen. Und zwar nennt man es autotypische Mischung. Das Problem ist damit, jetzt können Sie nicht mehr so einfach Regeln annehmen, wenn Sie zwei Farben übereinander drucken, was passiert. Denn es kommt immer darauf an, wie groß ist der Anteil der additiven Mischung und wie groß ist der Anteil der subtraktiven Mischung. Also der übereinander drucken und der nebeneinander liegenden Farbpartikel. Ja? Den macht man deshalb, weil er einfach zu erzeugen ist. Das heißt, meinetwegen 20% Cyan, da wird einfach die Punktgröße variiert. Also die ist nicht bei 100% Cyan ist es ein großer Punkt, bei 20% Cyan ist es ein kleiner Punkt. Nur was wir jetzt sehen ist, alle einfachen Theorien vermischen sich da. Okay? Und wie man es in der Praxis macht, ist, man misst es aus, ja, und bildet so ja, Approximationen dann zwischen den Messstellen. Okay? Es ist also keine ideale Mischung, sondern, wie die Leute sagen, eine autotypische Mischung beim Offsetdruck. Es ist eine Kombination aus additiver Farbmischung, da wo die Farbpartikel nebeneinander liegen und übereinander gedruckte Sachen. Und dann kommt es, weil die Pigmente nicht ideal sind, sogar noch auf die Reihenfolge an. Das heißt, was liegt oben, was liegt unten. Ja? Also es ist alles nicht so ganz, ganz einfach in der Realität, aber interessant. Kann man jetzt auch ein Modell für machen. Müssen Sie in einem Modell eben beides, additive und subtraktive Mischung machen und dann bestimmen, wie groß ist die Wirkung der additiven Mischung, wie groß ist die Wirkung der subtraktiven Mischung. Übrigens, auch bei anderen Farbentstehungsprinzipien ist das so, nehme ich jetzt an, nicht lasierende Farben, also Ölfarben, da habe ich Pigmente, die dann nachher nebeneinander liegen. Also, ja, auf der Oberfläche. Wenn ich da etwas gemischt habe, heißt das, ich habe gleichzeitig, also in einem Pinselstrich, habe ich ein Grünpigment und ein Blaupigment. Aber die liegen dann nebeneinander und nicht übereinander. Und sie sind überhaupt nicht durchlässig. Insofern gäbe es zu diesen Farbmaterialien noch viel zu sagen, also lasierende Farben oder deckende Farben oder Tinten, was gelöste Farben wieder sind. Ja, alles ein bisschen unterschiedliches Verhalten. Okay. So. Was haben wir geklärt? Wir wissen, wie wir Farben erzeugen können, Farberzeugung. Wir wissen besser, was Farbe ist, als zu Beginn der Stunde. Und wir müssen uns jetzt über ein paar andere Sachen noch Gedanken machen, nämlich das, was der Mensch immer machen möchte, wir machen es jetzt nicht, wir machen gleich erstmal gerade die Pause, aber ist dann Farben zuordnen. Denn das irgendwie scheint es der menschlichen Natur inne zu liegen, das ist immer das Erste, was wir machen müssen. Irgendwie Ordnung in die Sache bringen. Und da können Sie sich vorstellen, dass das sehr viele Leute versucht haben und dass die, je nachdem, welches Ordnungsprinzip man anwendet, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Vielleicht kennen Sie das auch zwischen sich selbst und Ihrer Freundin oder Ihrem Freund. Dass die Ergebnisse und der Zustand von Ordnung durchaus verschiedene Dinge sein können. Aber diese Sachen sind für uns wichtig, um dann den nächsten Schritt zu machen, nicht nur eine Ordnung zu haben, sondern auch Skalen zu haben, das heißt mit diesen Prinzipien dann rechnen zu können. Ja? Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir bis 10 nach ein kleines Päuschen und dann geht's weiter. Danke.